Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant, wie Regierungssprecher Cornelius bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im rbb24-Inforadio gesagt, der Besuch von Zelensky sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Das Bundeskabinett will am Vormittag Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg bringen. Unter anderem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll.
Die Spitzen von Union und SPD beraten heute über die wichtigsten Themen, die sie bis zur Sommerpause angehen wollen. Im ersten Koalitionsausschuss dürfte es vor allem um die Wirtschaftspolitik gehen. Geplant ist, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Außerdem soll über Maßnahmen gesprochen werden, um die irreguläre Migration einzudämmen. Die Regierungspartner haben vereinbart, dass der Koalitionsausschuss regelmäßig mindestens einmal im Monat tagt. So wolle man verhindern, dass es zu Streit in der Koalition kommt. Dem Ausschuss gehören 10 Männer und mit der SPD-Chefin Esken nur eine Frau an. Das hat zu Kritik geführt. Die USA erteilen vorerst keine Visa mehr für ausländische Studenten. Das Außenministerium hat Botschaften und Konsulate der USA weltweit angewiesen, keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Das berichten mehrere Medien. Davon betroffen sind auch Austauschschüler, Praktikanten und Au-pairs. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Kritiker sehen darin einen Angriff auf das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung. In Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland ist in der Nacht ein Feuer in einer Asylunterkunft ausgebrochen. Bei dem Brand sind 13 Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz. Daniel Masto, rbb24.
Laut dem Einsatzleiter der Wriezener Feuerwehr brannte eine Wohnung in einem Gebäude mit 18 Wohneinheiten. Das Haus wurde evakuiert. 6 Menschen mussten über die Drehleiter gerettet werden, davon 4 Kinder. 13 Personen kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Auch Rettungskräfte aus dem Landkreis Barnim wurden hinzugezogen. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu sehr windig bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 15 und in Steglitz 14 Grad, in Frankfurt-Oder 13 und in Cottbus 16. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken, überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir erkunden hier gleich mal die Grenzen der Klassikwelt. Ich habe gleich einen Mann zu Gast, der sagt, ein Orchester, das muss das Publikum jedes Mal aufs Neue überraschen. Ein Klassikkonzert muss immer ein besonderes Erlebnis sein. Wie er das genau meint, das frage ich ihn gleich. Thomas Schmidt-Ott, Orchesterdirektor des Deutschen Sinfonieorchesters, gleich hier.
Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la foudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Je me suis cassé les dents, le nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées. Car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui as si m'attends tout en m'aimant. Je suis allumée sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur en mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui demain.
Combo aus Paris, die auch genauso heißt. Paris Combo mit Fabre Duvert hier auf Radio 3. Wie erreicht man mit klassischer Musik nicht nur eingefleischte Klassikfans? Kaum einer in Deutschland hat da so laute und leidenschaftliche Antworten drauf wie der Orchesterdirektor des Deutschen Sinfonieorchesters, Thomas Schmidt-Ott, ausgebildeter Cellist, promovierter Kulturmanager, der gerne Grenzen austestet, hat zum Beispiel lange für TUI Cruises gearbeitet, hat es mit auf den Weg gebracht, ein Startup, das Musikevents auf Kreuzfahrtschiffen organisiert. Gerne auch hochkarätige klassische Musik. Die Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann hat er aufs Schiff geholt, aber auch berühmte Metal-Bands. Seit 2022 ist er jetzt Orchesterdirektor des Deutschen Sinfonieorchesters, hat auch hier schon einige Grenzen ausgelotet und steht jetzt hier mir gegenüber mit einem Wacken Open-Air-Pulli. Guten Morgen, Herr Thomas Schmidt-Ott.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Wacken ist ja, da sind wir gleich im Thema. Das ist ja die, das, oder sagen wir so, wir machen ja jetzt ein Wagner-Programm, das ist das Metal, das, ja, der Klassiker. Blick. Und insofern habe ich das heute Morgen angezogen.
Ja, ist eine super Überleitung. Bevor wir gleich über Wagner sprechen, gibt es morgen bei Ihnen erstmal grundlegend die Frage, was ist denn für Sie eine Vorstellung von einem richtig guten klassischen Konzert? Geht es da mehr als um gute Musik?
Ja, da geht es einfach um gute Gefühle. Man geht rein und kommt als begeisterter Mensch wieder raus und hat einfach 2 Stunden lang eine Entführung in eine andere Welt erlebt und sich kontemplativ hingegeben und ist dann hinterher ein anderer Mensch.
Wie genau Sie das anstellen wollen, darüber sprechen wir jetzt. Sie haben schon angekündigt, morgen gibt's Wagner bei Ihnen. Und zwar auf eine besondere Weise. Es gibt also Ring ohne Worte. Wagners Ring, eigentlich 16 Stunden Wagner Oper, gibt's auf 75 Minuten zusammengedampft.
Genau, kondensiert.
Und zwar als reines Konzert, ohne Worte, ohne Gesang. Was ist die Idee dahinter? Wieso braucht's dieses Zusammenkürzen?
Das ist sozusagen der Wagner to go. Also, wer den Ring kennt, weiß, da gibt's einen machtgierigen Zwerg, das ist der Alberich, der schmiedet aus gestohlenem Gold, schmiedet er einen Ring und danach prügeln sich über 4 Opern lang die Götter, Helden und Menschen, betrügen sich gegenseitig, ermorden sich, Intrigen ohne Ende. Und zum Schluss kommt eine Frau, nämlich Brünnhilde, die ist die Klügste im Stück und keiner will auf sie hören und deshalb fackelt sie alles ab. Das ist sozusagen der Ring des Nibelungen in kurzer Form erzählt. Und wir erzählen den jetzt komplett ohne Worte. Wir erzählen den nur mit den schönsten Melodien, den schönsten Leitmotiven daraus in 75 Minuten einmal komplett musikalisch.
Also, aber wird die Geschichte dann auch erzählt oder ist es eher so ein Medley mit den eben besten Momenten aus der Musik?
Es ist, Medley ist eigentlich ein guter Begriff, habe ich noch nie verwendet in dem Kontext. Ja, es ist ein Medley der Top-Chart-Momente aus Wagners Ring.
Ja, ist interessant. Sie haben gerade schon gesagt, das ist Wagner to go. So heißt es ja auch im Pressetext tatsächlich. Ring to go. Man denkt an Classic to go. Ich sehe da schon die eingefleischten Klassikfans die Nase rümpfen und sagen, wie Classic to go ist das jetzt irgendwie? Das ist doch substanznahrhafte Musik. Das wird jetzt zu Fast Food degradiert. Wie reagieren Sie auf solche Kritik?
Fast Food kann auch lecker schmecken, erstens. Und zweitens passt es in unsere Zeit. Wer den Ring ganz hören will, der geht zur Staatsoper oder in die Deutsche Oper. Aber wer sozusagen das ein bisschen leichter, konsumierbarer, angenehmer haben will, der kommt zu uns.
Das heißt, Sie haben eigentlich schon auch andere Zielgruppen im Blick. Oder was ist Ihre Idee? Wen wollen Sie damit erreichen?
Naja, wir wollen zunächst mal, wie ich gerade am Anfang sagte, einen tollen Konzertabend erleben. Wir haben ja auch nicht nur den Wagner, sondern wir haben ja als Vorwerk auch noch ein fantastisches Stück von Kaija Saariaho. Also wir wollen ein tolles Konzert machen und wir wollen gewissermaßen auch populär sein. Mit Wagner Ring lockt man Menschen in die Philharmonie.
Und Sie haben ganz besonderen Dirigenten, der das morgen leiten wird.
Ein fantastischer junger Mann, 25 Jahre alt, ein Shootingstar, ein Wunderkind. Mhm. Da trifft alles zu, was man an Genialität in einen jungen Menschen projizieren kann.
Wir hören den mal. Tarmo Peltokoski heißt der und der hat letztes Jahr auch ein Stück in Berlin dirigiert von der finnischen Komponistin Kaija Saariaho und das klang so. Anders als Wagners Ring, aber trotzdem unheimlich spannungsgeladen. Was würden Sie denn sagen? Was macht ihn so besonders? Was zeichnet diesen Dirigenten so aus?
Also erstmal muss ich Sie korrigieren, es ist nicht so anders als Wagners Ring. Es ist moderner, es ist von den Farben
von
her.
Von der Energie ist vielleicht ähnlich.
Ja. 100 Jahre später komponiert, aber im Prinzip vom Anspruch her dramatisch wie Wagner auch. Ja. Was macht Tarmo so besonders? Tarmo ist... Er hat ja bei Jorma Panula studiert und das ist ja die Dirigentenschmiede weltweit und er ist schon als 14-Jähriger zu ihm als Schüler privat gekommen. Das heißt, er hat im Prinzip in seiner jungen Adoleszenz, in seiner Pubertät hat er angefangen zu dirigieren und das merkt man. Der stellt sich vors Orchester und hat eine Körperspannung, eine Intensität, eine Präzision im Schlag und eine Souveränität auch im Umgang mit einem solchen Soziotop wie einem Orchester, was nicht leicht ist. Und als junger Mann da zu bestehen, ist eine Herausforderung und ist eine Gabe, wenn man es schafft. Und das schafft er.
Mhm. Und es ist auch so, dass er dann, weil er jung ist, ne, Sie sagten 25, dass er dann auch ein besonders junges Publikum anzieht?
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass unsere Kommunikation, unser Marketing, wir haben eine starke Marketingabteilung beim DSO, das so in die Öffentlichkeit positioniert hat, dass junge Menschen sich auch angesprochen fühlen. Ich glaube, dass dieser Mann jemand ist, der auch junge Zielgruppen anspricht, aber auch jemand, der im Prinzip für das Klassikpublikum eine faszinierende Gestalt ist, weil er eben in so jungen Jahren schon zeigt, was man als Mensch in der Klassik bewegen kann.
Das ist also morgen live zu erleben. Morgen Abend das Deutsche Sinfonieorchester unter der Leitung von Tamo Peltokoski spielt Ring ohne Worte in der Philharmonie. Wir übertragen das übrigens live hier bei uns im Programm auf Radio 3. Und gleich sprechen wir weiter mit dem Orchesterdirektor des Deutschen Sinfonieorchesters, mit Thomas Schmidt-Ott, über die Zukunft des DSO und auch über seine persönliche Zukunft. Denn ab Sommer wird er das Deutsche Sinfonieorchester verlassen. Hören wir gleich mehr zu. Das sind 8 Musikerinnen und Musiker aus verschiedensten Ländern. Und dieser Song heißt Mikrob. haben Sie gehört hier auf Radio 3. Bei mir ist weiterhin zu Gast der Orchesterdirektor des Deutschen Sinfonieorchesters Thomas Schmidt-Ott, promovierter Kulturmanager, der nach neuen Wegen sucht, Klassik zu präsentieren, Orchester in verschiedene Projekte einzubinden, Konzerte neu zu denken. Sie haben ja gesagt, Herr Schmidt-Ott, es geht Ihnen weniger um Bildung bei der klassischen Musik, sondern ums Berühren, Überraschen, Verzaubern. Das Orchester muss die Erwartungen des Publikums immer wieder aufs Neue übertreffen. So haben Sie das gesagt. Dachte ich, oh, das ist ganz schön hohe Erwartungen, und entfernt man sich da nicht vielleicht auch irgendwie vom Wesentlichen, einfach vom Zauber der Musik? Die ist ja auch schon total zauberhaft und berührend.
Gute Frage. Also das Wesentliche oder der Fokus bei uns liegt natürlich auf der Musik. Und die Musik ist sozusagen der Anfang von allem. Aber die Klassik ist nach wie vor ein Nischenprodukt im deutschen oder im internationalen Kulturleben. Und wir werden ja immer mehr auch in Schwierigkeiten gedrängt durch zurückgehende Kulturetats, durch eine Veränderung der Kulturpolitik und so weiter. Das heißt, wir müssen unseren Markt weiter weiten. Wir müssen neue Zielgruppen ranführen. Wir müssen neue Menschen gewinnen, die bereit sind, eine Eintrittskarte für uns zu zahlen, um dadurch eben unsere Budgets auch zu kontinuierlich zu pflegen. Mhm. Und deshalb brauche ich mehr Kunden.
Mhm. Und die wollen Sie finden, indem die Orchester immer wieder was Neues tun, indem ein Konzert immer wieder irgendwie sich neu erfindet? Können Sie nochmal sagen, was Sie damit genommen haben?
Ja, im Prinzip eine klassische Produkterweiterung, eine Dienstleistungserweiterung. Wir müssen neue Formate schaffen, in denen wir in anderen Milieus unterwegs sind. Und es ist dabei für mich völlig unerheblich, ob wir jetzt, wenn wir wie zum Beispiel in Radio 1 das Format Schöne Töne entwickeln, ob wir dann die Zuhörer, die dort sind, ZuhörerInnen, die dort sind, zu uns in die klassischen Konzerte, in die Philharmonie locken oder nicht. Nein, das ist völlig egal. Hauptsache, wir erreichen diese Menschen und entwickeln dort eine Markenpräsenz und sind für die auch ein Qualitätsbegriff für Musik.
Sie haben auch ein anderes Projekt jetzt noch mit ins Leben gerufen fürs nächste Jahr beim Deutschen Sinfonieorchester, was ich ganz spannend finde, Afro-Diaspora. Da geht es um Musik von schwarzen Komponistinnen und Komponisten aus den letzten 4 Jahrhunderten. Auch das Musik, die ja nicht so oft in deutschen Konzerthäusern zu hören ist. Was war Ihr Gedanke dabei? Geht es auch darum, neue Menschen zu erreichen?
Also ich kam 2020 zum DSU, mitten in die Corona-Krise. Das Orchester rief bei mir an. Ich war damals noch bei TUI Cruises, einer Kreuzfahrtgesellschaft, Programmchef, und meldete sich und sagte, wir sind in Nöten, was können wir machen? Dann haben wir 2 Jahre lang sozusagen das Corona-Notprogramm entwickelt, mit Rundfunkkonzerten, mit Musikfilmen etc. Und danach entwickelten wir 3 Jahre lang eine Strategie, die ich gewissermaßen mit dem Begriff Diversität überschreiben würde. Wir haben zuerst kein Konzert ohne Komponistin gemacht. Wir haben dann Konzerte speziell jetzt in der laufenden Saison zum Thema Demokratie gemacht. Und in der kommenden Saison wird es Afro-Diaspora sein. Das heißt, wir haben immer Bereiche in die klassischen Konzertprogramme reingenommen, die sozusagen außermusikalisch reinwirkten. Wir haben marginalisierte Gruppen besonders gefeatured. Und genau das, diese Strategie hat 3 Jahre lang zu fantastischen Auslastungen und finanziellen Erfolgen für das Orchester gesorgt. Mhm. Deshalb bin ich da sehr glücklich. Mhm. Und es war ein starkes Marketingprofil. Wir hätten natürlich auch einen neuen Brahms-Schwerpunkt und einen neuen Riem-Schwerpunkt oder Schönberg-Schwerpunkt machen können. Aber das ist irgendwo, das machen alle Orchester in Deutschland. Mhm. Also dieses Diversitätsmoment, diese Strategie war die erfolgreiche vom DSO.
Also wir hören, es gibt so viel, was man noch tun kann, was man verändern kann, was man bewegen kann, und trotzdem haben Sie schon angekündigt, Sie werden das DSO verlassen jetzt im Sommer, im August. Was treibt Sie davon weg? Brauchen Sie mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten?
Nein, die Freiräume, die man mir beim DSO gewährt hat, dafür bin ich unendlich dankbar. Und wir haben sehr, sehr viel bewegt. Das Orchester ist meinen Change-Bemühungen fantastisch gefolgt. Also insofern, da bin ich sehr glücklich. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen, sagt man manchmal. Ich werde im Sommer, 60 Jahre alt sein, und dann habe ich noch vielleicht 10 Jahre, in denen ich Gas geben kann, und dann weitere 10 Jahre, in denen ich sozusagen dankend zurückblicke. Aber in diesem diesen 10 Jahren, in denen ich Gas geben kann, will ich nochmal was Neues anfassen. Und das ist auch schon sehr konkret, kann man leider nicht drüber sprechen, aber dann es geht sozusagen bruchlos weiter. Und ich blicke zurück in Dankbarkeit für dieses fantastische Orchester, auf dieses fantastische Orchester und blicke voller Neugier in die Zukunft.
Mhm. Sie können doch nicht konkret sagen, worum es geht, das kann ich total verstehen. Aber vielleicht können Sie uns sagen, was würden Sie sich wünschen, wenn Sie so denken in den nächsten Jahren für sich, für die Klassikwelt? Was wäre Ihre Vision?
Also die Vision ist, die Publika erweitern, die Klassik grenzenloser zu machen. Wir sagen, wir schotten uns nach wie vor ab. Wir sind nach wie vor im Elfenbeinturm unterwegs. Wir haben nach wie vor eine Nische und maximal 10% aller kulturaffinen Menschen kommen in unsere Konzerte. Ich möchte das, ich bin ein Freund der amerikanischen Art und Weise, mit der Klassik umzugehen. Gefälliger zu sein, publikumszugewandter, publikumsorientierter, kundenorientierter zu sein und nicht so stark in historischen Formaten zu denken. Insofern, ich denke, die Klassik wird sich hinsichtlich U und E hoffentlich aufweichen und neue Momente in ihre Programme aufnehmen.
Das sagt der Orchesterdirektor des Deutschen Sinfonieorchesters, Thomas Schmidt-Ott. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns auf Radio 3.
Ich danke, da hier gewesen sein zu dürfen.
Und wie gesagt, morgen spielt das DSO den Abend Ring ohne Worte mit dem 25 Jahre alten oder jungen Stardirigenten Tamur Peltokoski. Läuft in der Philharmonie in Berlin und ist auch zu hören hier bei uns auf Radio 3. Hören Sie hier morgen ab 20 Uhr. Thank you. Der Funk hier sozusagen nicht nur als Musikgenre, sondern auch als Kampfsport. Black Samurai, Song von dem belgischen Pianisten und Keyboarder Eric Lenjini.
Radio 3, Kultur kompakt.
Paul Sonderegger hat die Kulturmeldung des Tages für uns und wir starten mit den Studierenden aus den USA. Da sind viele beunruhigt, besorgt wegen der Beschlüsse der Trump-Regierung. Und jetzt hat Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer Studierende der Harvard-Uni und auch anderer Hochschulen eingeladen, zu uns zu kommen, nach Deutschland, weil hier herrsche Offenheit und Diversität.
So hat es Weimer der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Bekanntlich will die Trump-Regierung der Elite-Universität Harvard verbieten, ausländische, also nicht amerikanische Studierende aufzunehmen. Weimer hat das als schweren Schlag bezeichnet. Der uneingeschränkte internationale Austausch, der gehöre zum Wesenskern der Kunstfreiheit und des Fortschritts in Kunst und Kultur. Und deshalb hat er der Harvard-Universität die Gründung eines Exilcampus hier in Deutschland angeboten. Deutschland stehe für Kunst und für Pressefreiheit, für Studienqualität, für Diskurs und Vielfalt. Studierende aus amerikanischen Universitäten seien in Deutschland, sagt er, sehr willkommen.
Sprechen wir über Zao de Sagazan. Das ist eine französische Chansonsängerin. 25 Jahre ist sie jung, hat in Berlin auch schon gesungen und in diesem Jahr erhält sie den großen deutsch-französischen Medienpreis.
Zao de Sagazan, sie setzt sich als junge Künstlerin für Toleranz und Mitmenschlichkeit ein. Sie fasziniert durch ihre selbstverständliche Art. So hat es Martin Grasmück formuliert. Der Intendant des Saarländischen Rundfunks ist Vorstandsvorsitzender des deutsch-französischen Journalistenpreises, die auch den Medienpreis, den deutsch-französischen, vergeben. Für die jüngere Generation, sagt er, sei die Sängerin zu einer wichtigen Projektionsfläche geworden, die für Weltoffenheit wie und Demokratie stehe. Der große deutsch-französische Medienpreis, er wird alljährlich an Persönlichkeiten und Organisationen vergeben, die sich um die europäische Verständigung verdient gemacht haben. Bisher wurden etwa Helmut Schmidt, der Philosoph Jürgen Habermas und auch der Regisseur Wim Wenders ausgezeichnet. Jetzt also die junge Zao de Sagazan. Der Preis wird ihr zusammen mit dem französischen Journalistenpreis am 3. November in Berlin vergeben.
Und du hast einen Tipp für uns für eine Künstlerin, eine Musikerin, die auch bei uns hier auf Radio 3 oft zu hören ist, nämlich Olivia Trummer, deutsche Jazzmusikerin. Die spielt heute Abend live im A-Train.
Mit einem brandneuen Songprogramm. Da treffen eingängige Melodien auf musikalische Virtuosität, spontaner Ideenreichtum auf von Kopf bis Fuß genießbare Grooves. So liest man das auf der Website des A-Train. Olivia Trummer gehört ohne Zweifel zu den interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation. Jetzt, demnächst, wird sie 40 Jahre alt. Mit Tasten und Stimme verbindet sie verschiedene Genres. Auch in New York hat sie studiert und die klassische Musik ist auch eine ihrer Inspirationsquellen. Heute Abend tritt also Olivia Trummer auf mit ihrem Trio, mit dem russischen Jazz-Kontrabassisten Makar Novikov und dem israelischen Schlagzeuger Amir Bressler. Beginn im A-Train ist um 20.30 Uhr. Der Jazzclub ist in der Bleibtreustraße 1 in Charlottenburg. Die Tickets kosten 25, ermäßig 20 Euro und sind über die Website des A-Trains zu reservieren und dann an der Abendkasse zu bezahlen.
Ich drücke die Daumen, dass da noch Tickets übrig sind. Vielen Dank, Paul.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Colors in the rain.
Redux heißt dieser Song, kommt von Owen Kim in The Dirty Jazz hier auf Radio 3. Haben Sie in den letzten Jahren nochmal versucht, eine neue Sprache zu lernen? Ich habe vor einigen Jahren Schwedisch gelernt und ich war tatsächlich sehr dankbar, dass es in Schweden sehr viele Internetseiten gibt mit Texten in leichter Sprache, also mit besonders verständlichen, einfachen Formulierungen. Gibt es jetzt auch in Deutschland immer öfter viele spezielle Seiten, aber auch die Tagesschau zum Beispiel hat Nachrichten in leichter Sprache, um eben möglichst viele Menschen Informationen zugänglich zu machen. Heute ist der Tag der leichten Sprache und wir nutzen das, um uns mal anzuschauen, wie das genau funktioniert und wie gute leichte Sprache aussieht und was vielleicht auch der Unterschied zur einfachen Sprache ist, spreche ich drüber mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, Professor an der FU, der zu leichter Sprache geforscht hat. Guten Morgen, Herr Stefanovic.
Guten Morgen, Herr Mayo.
Wie kann man das denn insgesamt beschreiben? Was unterscheidet leichte Sprache von normaler Sprache oder was ist die komplizierte Sprache, die man da vereinfachen will?
Ja, also die leichte Sprache ist charakterisiert durch einen sehr stark reduzierten Wortschatz und überall da, wo es keine einfachen Wörter für etwas gibt, muss in den Text eine Definition eingeschoben werden, in der zunächst erklärt wird, was das Wort bedeutet und dann darf man es verwenden. Zweitens erfolgt die leichte Sprache einer extrem vereinfachten Grammatik auf der Grundlage eines ganz, ganz festen Regelwerks, das genau beschreibt, welche grammatischen Strukturen benutzt werden dürfen und welche nicht. Und drittens kommen dann noch so typografische Hilfestellungen dazu, die Zeilenlänge, Aufspalten langer Wörter, Illustrationen und eine Strukturierung, aus der deutlich wird, wo neue Absätze beginnen, solche eher oberflächlichen Dinge.
Vielleicht können wir mal ein Beispiel nehmen. Ich habe in den Nachrichten was gelesen, einen Satz, jetzt gerade aktuelle Meldung, da heißt es, für an die Ukraine gelieferten Waffen gibt es laut Bundeskanzler Merz keine Beschränkung der Reichweite mehr. Da könnte man stolpern, wenn man nicht in der Sprache im Thema drinsteckt. Was würden Sie sagen, worauf wird es jetzt ankommen, wenn man das übersetzen will in leichte Sprache?
Ja, da müsste man zunächst wenn so etwas gesagt wird wie für diese Waffen soll es jetzt keine Reichweite mehr geben, heißt es ja, keine Reichweitenbeschränkung, heißt es ja, im Moment gibt es die. Das heißt, das müsste zuerst beschrieben werden. Es müsste auch erklärt werden, was die Reichweite einer solchen Waffe ist. Und es müsste sozusagen ein bisschen Hintergrund geliefert werden. Es müsste sozusagen auch beschrieben werden, dass Deutschland überhaupt Waffen an die Ukraine liefert, weil man eben auch kein Wissen voraussetzen soll in diesen Texten. Also man müsste dann irgendwie so anfangen wie in der Ukraine ist Krieg, Deutschland hilft der Ukraine und immer so einfache Sätze. Ne? Keine Nebensätze, immer nur Hauptsätze, Deutschland liefert Waffen. Bisher ist es so, Deutschland sagt, wir wollen, dass diese Waffen eine geringe Reichweite haben. Reichweite bedeutet, wie weit kann die Waffe schießen oder sowas in der Art. Ja, und dann muss man das Stück für Stück aufbauen und selbst so ein kurzer Satz, der wird dann sehr lang, das sind dann mehrere Absätze. Man sieht aber eben auch, wie viel Komplexität in so einem ja, Satz, der vielleicht 20 Wörter hat nur, wie viel da drin steckt, wenn man wirklich alles ganz genau ausbuchstabieren möchte.
Und man merkt dann aber auch, wie niedrigschwellig das dann werden kann, wie viele Menschen man damit erreichen kann. Sie haben ja dazu geforscht, wie die leichte Sprache wirkt. Was haben Sie da rausgefunden? Was bringt diese leichte Sprache?
Ja, also zunächst muss man sagen, die leichte Sprache ist natürlich eine tolle Bewegung, dass es das überhaupt gibt, dass Menschen eben vor 20 Jahren ungefähr angefangen haben, wirklich mal darüber nachzudenken, wie wir sprachliche Beteiligung an gesellschaftlichen Themen auch für Menschen herstellen können, die eben mit der Sprache, die in bestimmten Bereichen Presse, gerade Regierung, Verwaltung und so oft überfordert sind, also wie wir die mit einschließen können, das ist natürlich eine großartige Sache. Man muss natürlich aber sagen, Sprache ist ja nicht ohne Grundkomplex. Das ist ja nicht aus reiner Lust an der Komplexität zum Beispiel, dass so ein Satz, wie wir ihn eben gehört haben, genauso formuliert wird. Der soll ja in den Nachrichten, die ganze Meldung darf ja in den Nachrichten nicht mehr als 30 Sekunden einnehmen. Und wenn wir das jetzt eben alles ausformulieren würden, so wie die leichte Sprache das will, dann wird es doch sehr, sehr kompliziert. Und dazu kommt noch, es lässt sich eben nicht alles vereinfachen. Man muss dann auch an irgendeinem Punkt Informationen weglassen und von daher muss man eben auch realistisch bleiben. Die leichte Sprache alleine wird jetzt keine vollständige Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen herstellen können.
Und die leichte Sprache wäre ja auch immer nur eine Ergänzung. Ne? Das geht ja nicht darum, dass alles leichter werden soll, aber ist es nicht total hilfreich, dass es eben Orte gibt, wo solche Meldungen zum Beispiel oder was auch immer in leichter Sprache dann zur Verfügung gestellt werden?
Es ist sehr hilfreich, weil es eben ganze Bevölkerungsgruppen gibt, die sind in der Lage, Texte zu lesen, aber die Texte müssen eben stark vereinfacht werden. Die sind nicht in der Lage, aus verschiedenen Gründen, das kann was mit dem Lesen selber zu tun haben, das kann was mit der kognitiven Verarbeitung zu tun haben, die sind eben nicht in der Lage, in einem realistischen Zeitrahmen, mit einem realistischen Aufwand, den sie auch dann überhaupt noch erbringen können, den normalen Text zu lesen. Und dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass da noch eine einfache Variante zur Verfügung steht.
Aber ich höre schon, Sie haben da schon auch eine kritische Perspektive. Was wäre denn Ihr Vorschlag jetzt heute, am heutigen Tag der leichten Sprache? Wie könnte man das Ganze noch optimieren?
Also generell zeigt die sprachwissenschaftliche Forschung, dass viele von diesen festen Regeln, die in diesem Regelwerk drinstehen und die man muss dann Lizenzen erwerben, um eben als Übersetzer arbeiten zu dürfen und muss zeigen, dass man genau diese sehr, sehr stark vereinfachten Regeln alle beherrscht. Und die Forschung zeigt eigentlich, dass das gar nicht so sehr der Faktor ist, der zu dem Verständnis beiträgt, zu dem Besseren dieser Texte, sondern dass sich dieses bessere Verständnis auch erreichen lässt, wenn wir auf ganz natürliche Weise uns einfach darauf konzentrieren, uns in das Gegenüber hineinzuversetzen, zu überlegen, was ist dessen Wissensstand und wie müssen wir jetzt ausdrücken, was hier an zentralen Inhalten vermittelt werden soll. Also von daher würde ich mir wünschen, und ich sehe das auch, es gibt ja neben der leichten Sprache inzwischen auch die einfache Sprache, dass wir die Idee, die leichte Sprache überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt hat, dass wir die weiterhin sehr, sehr ernst nehmen, dass wir aber vielleicht nicht glauben, dass man das mit so ein paar einfachen Grammatikregeln alles hinkriegt, sondern dass wir uns klar machen, dass das doch eine ganz komplexe Sache ist. Und eine zweite Sache, die ich mir wünschen würde, ist, dass diese leichte Sprache nicht als Ersatz für eine echte sprachliche Inklusion dieser Gruppen herhält. Denn diese Gruppen können tatsächlich, das wissen wir inzwischen, viel, viel mehr lernen, als wir ihnen das vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren oder selbst vor 20 Jahren noch zugetraut hätten. Die sind tatsächlich auch in der Lage, sehr viel komplexere Texte lesen zu lernen, aber man muss es ihnen eben beibringen. Und ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass die Ministerien sich zum Beispiel ihre Pflicht der Barrierefreiheit sehr einfach erkaufen können, indem sie so einen Text in leichter Sprache auf die Webseite stellen. Und das ist natürlich viel, viel günstiger, als tatsächlich zu überlegen, wie kann man viel, viel mehr Leute in die Lage versetzen, die ganz normalen Texte zu lesen, die da stehen.
Das sagt der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic von der FU Berlin, der zu leichter Sprache geforscht hat, heute am Tag der leichten Sprache. Ganz herzlichen Dank für Ihre Perspektiven.
Sehr gern.
To me, and let me tell you, boy, I
Jazzmusiker aus New York, Julius Rodriguez mit All I Do hier auf Radio 3. Und wieder geht ein Video durch die Welt, das eigentlich eine Belanglosigkeit zeigt. Man sieht den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und wie seine Frau ihn scheinbar harsch zur Seite stößt. Ist ein kleiner, nicht ganz so wichtiger Moment, aber er ist auf Kamera festgehalten und er geht viral und zwar vor allem in Verbindung mit Verschwörungstheorien, mit antifranzösischer Propaganda. Und es ist schon das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass das passiert. Vor zwei Wochen ging auch schon ein Video auf die gleiche Weise viral, auch Emmanuel Macron zu sehen, wie er ein Taschentuch vom Tisch verschwinden lässt und Russland behauptet, das sei Kokain gewesen, was er da verschwinden lässt. Das klingt für uns vielleicht absurd, das wird aber in den sozialen Medien eben tausendfach geteilt und darüber spreche ich jetzt mit Andres Feil. Guten Morgen, Herr Feil.
Ja, hallo.
Das ist ja, das kennen wir ja schon lange, dass Bilder natürlich für so Propagandazwecke genutzt werden. Dass das jetzt gerade so intensiv passiert, ist das eine neue Dimension, die wir gerade erleben?
Ja, also man kann schon sagen, es ist ein Krieg der Bilder. Von russischer Seite werden die ja instrumentalisiert. Es geht ja darum, eben letztendlich demokratische Institutionen zu delegitimieren. Also auch die Vertreter, eben wie der französische Präsident, der dann öffentlich eben unglaubwürdig und gar lächerlich gemacht werden soll. Wenn man sich's genauer anschaut, dann... Also ich habe mir mal diese kurzen Ausschnitte sozusagen in Zeitlupe nochmal angeschaut. Mhm. Es ist ganz offensichtlich, also das ist ein Taschentuch. Ja, mhm. Wahrscheinlich hat er sich vorher geschnäuzt. Interessant wäre, das mal verlängert zu zeigen. Dann sieht man nämlich, wie es dazu gekommen ist. Und dass es jetzt als ein vermeintliches Kokainversteck eben dann gebrandmarkt wird. Der Hintergedanke ist ja, und da hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat es ja auch sehr klar formuliert, um was es eigentlich geht. Nämlich sie wirft dann vor, Macron stehe für die faktische Legalisierung von Drogen in Europa, also für die zugleich Straflosigkeit europäischer Regime und allgemein für die Unmoral der EU und ihrer Politiker, der sogenannten Eliten. Und diese Debatten kennen wir ja. Das heißt, es sind Signale sowohl nach innen, also sozusagen letztendlich auch den Krieg zu rechtfertigen, als ein Krieg der Werte angesichts eines Werteverfalls in der EU und natürlich nach draußen auch. Also Parteien hier wie die AfD bis nach Amerika, die ja ganz ähnlich argumentieren mit den sogenannten Eliten, mit der Unmoral, mit der Krake, mit der Fragwürdigkeit eines Präsidenten, des politischen Personals. Das Gefährliche daran ist ja, dass dann über Trolle diese sogenannten Analysen, die werden ja millionenfach verbreitet und die finden Echo. Und das macht sie dann gefährlich. Deswegen kann man einfach nicht nur sagen, naja, das sind halt irgendwelche Äußerungen und da werden irgendwelche Trolle verschickt, sondern die Wirkmächtigkeit dieser Interpretation, die ist ja sehr, sehr groß. Und dahinter, und da finde ich es eigentlich nochmal interessant, dahinter steht ja auch ein Weltbild, nämlich Macron, Sie haben es ja gerade erwähnt, mit der Ohrfeige, ein verweichlichter Antiheld, der dann von einer 23 Jahre älteren Lebenspartnerin mit Schlägen sich abrichten lässt und eben hilflos wirkt. Und die eigene Propaganda in Russland zeigt ja, Putin eben heroisch, männlich, mit nacktem Oberkörper, ein wildes Pferd reitend. Und damit sind wir ja eigentlich beim interessanten ideologischen Kern dieser Propaganda. Und der meint ja immer die Feier des starken, überlegenen, siegreichen und zugleich immer auch die Verachtung eben des vermeintlich Schwachen, des Dekadenten, des Hilflosen. Mhm. Und insofern ist es tatsächlich ein Krieg der Bilder.
Ja, genau. Und das kann man eben über Bilder besonders gut vermitteln und damit kämpfen. Ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Also die Bilder sind in Umlauf mit der zugehörigen Propaganda, auch in Deutschland. Wie kann denn guter Umgang mit solchen Bildern aussehen? Wie können wir uns, ja, damit, wie können wir uns da wehren?
Ja, also ich glaube ganz praktisch Aufklärung. Ja, und deshalb ist es so wichtig, ich diskutiere ja viel jetzt im Kontext auch von Riefenstahl über die Wirkung von Propaganda. Wir brauchen ein Fach wie Medienkunde an den Schulen. Gerade in Zeiten, wo mit KI ja jedes Bild erzeugt werden kann und ohne dass es deutlich wird, was ist eigentlich jetzt verzerrt oder verändert, wo wurde eingegriffen oder ist es eine komplette Fälschung. Es geht ja darum, Kriterien zu erarbeiten. Wie gehe ich damit um? Wie kann man das prüfen? Kann ich auf Originalmaterial zurückgreifen? Kann ich das vergleichen? Also sozusagen ein kritischer Umgang mit einer Flut von Bildern, wo überhaupt nicht mehr ausgemacht werden kann, was eigentlich damit gemacht wurde und wo immer, und das haben wir ja gerade an den Beispielen gesehen mit Macron und diesen Bildern, wo immer ganz klare politische Ziele ja verbunden werden. Es geht ja nicht nur um ein Bild, sondern es geht um Ideologie und es geht um diesen Krieg der Bilder. Und ich selbst stelle mir als Filmemacher natürlich auch die Frage, habe ich ja auch selbst eine Verantwortung. Also es geht darum, eigentlich Transparenz herzustellen, auch als Macher. Woher kommen die Bilder? Wo habe ich eingegriffen? Mit welchen Mitteln habe ich sie verändert, wenn ich sie verändert habe, dramaturgisch oder formal? Und dieses Vertrauensverhältnis zwischen Usern und Userinnen einerseits und Machern andererseits, das muss ja unbedingt, das ist gefährdet und das muss wieder hergestellt werden. Und da müssen wir alle einen Beitrag leisten und die Bildungsinstitutionen als allererstes. Wir brauchen das Fach Medienkunde.
Das sagt der Filmemacher Andres Feil zu diesen Bildern, die gerade um die Welt gehen und natürlich auch immer wieder schon um die Welt gegangen sind. Und gerade sind es Bilder von Emmanuel Macron, die für russische Propagandazwecke genutzt werden. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3.
Sehr gerne.
Could get hurt pretty bad, still get up on my own two feet. I always believed that I was free, that I had some sense of integrity that would rise above whatever tried to change me. But honey, now I won't wait for something to bring me. That only sticks for a while, then I'm back again. Oh, I'm a master pretender. I always knew that I was young, but with a head held high and a sharp tongue, or by sheer bad luck. But now we won't change, and memories just rearrange and fall into place. So I'm back again. Oh, I'm a master pretender. Gets fucked up, people just disappear. So honey, now don't be mad. Thomas told me it can't be that bad, and if it is, well, I'll be goddamn, but I'll stick around. I'll be your master defender.
gesagt, sowas US-amerikanisches, fast Country-artiges, kommt aber aus Schweden. First Aid Kid mit Master Pretender. Und damit geht der Morgen hier zu Ende. Gleich geht's weiter mit Caroline Pirich und Klassik bis zwei. Ich bin Massimo Maio, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Feiertag morgen.
Shakespeare in Love. Vom Oscar-prämierten Kinokassenschlager zum Bühnenerfolg, zum Highlight. Im Sommeramphitheater Senftenberg. London 1593. Shakespeare in Trouble. Das Publikum giert nach freshen Stücken. Theaterdirektoren bedrängen ihn. Und dann taucht auch noch Lady Viola auf und verdreht dem Schreibblockierten den Kopf. Shakespeare fällt in love. Und um das ganze Drama herum tänzeln Fragen. War Shakespeare vielleicht doch ein Pseudonym für mehrere Autoren? Und steckt hinter jedem erfolgreichen Mann nicht eine geistreiche Frau? Elena Finkel inszeniert Shakespeare in Love. Premiere am Samstag im Amphitheater der Neuen Bühne Senftenberg. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Im Mai waren weniger Menschen arbeitslos als noch im Monat zuvor. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Von dort Birgit Habrat.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant, wie Regierungssprecher Cornelius bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im rbb24-Inforadio gesagt, der Besuch von Zelensky sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferung an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Zelensky. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk in die